Ein eurasischer Wirtschaftsraum von Lissabon bis Vladivostok in Frieden und guter Nachbarschaft. Von allen europäischen Blütenträumen nach 1945 war dieser der mit Abstand naivste. Seit dem 24. Februar wissen alle, warum. Dem Bösewicht die Stirn bieten und die Länder zu schützen, die Freiheit und Wohlstand der Putin-Diktatur vorziehen, darum haben sich die Staats- und Regierungschefs der EU in Brüssel versammelt. Ein Land steht besonders im Fokus. Gipfel in Brüssel, soll die Ukraine in die EU, jetzt in der Phoenix-Runde.
Phoenix-Runde.
Herzlich willkommen bei uns. Meine Gäste hier im Studio, Natalia Fiebrich ist bei uns, ukrainische Journalistin, die hier in Deutschland lebt. Elmar Brok war Mitglied im Europäischen Parlament von 1980 bis 2019. Sie waren dort Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses und auch Ukraine-Beauftragter der Europäischen Kommission. Mit Europa viel zu tun hat auch Günther Verheugen, Mitglied der EU-Kommission, zunächst als Erweiterungskommissar und dann als Kommissar für Industrie- und Unternehmenspolitik. Schließlich Professor Stefan Kotz, Vizepräsident des Kieler Instituts für Weltwirtschaft. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, bevor wir hier in die Diskussion eintreten, gehen wir an den Ort des Geschehens nach Brüssel, dort wo auf dem EU-Gipfel der Europäische Rat die Staats- und Regierungschefs immer noch zusammensitzen. Es gibt viel zu besprechen, auch wenn der Kandidatenstatus für Ukraine und Moldau beschlossen worden ist. Marlon Amoyal ist da für uns vor Ort. Marlon, ging denn die Entscheidung über den Kandidatenstatus für Ukraine und Moldau, die jetzt getroffen worden ist, ging die eigentlich glatt über die Bühne?
Relativ flatt, könnte man sagen, denn hier sind die Staats- und Regierungschefs angereist, um vor allen Dingen ein historisches Signal zu senden. Und zwar der Solidarität der Ukraine gegenüber ein deutliches politisches Signal folgen zu lassen. Und das ist der Beitrittskandidatenstatus, der hier für die Ukraine und für Moldawien erteilt worden ist. Die Länder haben darauf gewartet und die EU-Kommission, die hat hier nochmal deutlich gemacht in ihrer Pressekonferenz, dass das ein wichtiges Zeichen ist, der Solidarität, der Unterstützung der Ukraine. Aber Emmanuel Macron beispielsweise hat auch darauf hingewiesen, dass das noch gar nichts heißt über die Dauer, bis dann ein Land wie die Ukraine zum Beispiel Beitrittskandidat jetzt ist, aber dann eben auch Vollmitglied wird. Das kann Jahre dauern, auch Jahrzehnte. Das zeigen beispielsweise die Länder des Westbalkans, die ja heute hier natürlich auch zusammengekommen sind auf dem Gipfel. Und so gilt neben dem historischen Ergebnis dieser Beitrittskandidaten Ukraine und eben Moldawien für das Europäische Haus unter jedem Dach ein Ach. Und das ist vor allen Dingen auf den Westbalkan bezogen.
Ja, dann könnte man auch sagen, des einen Freud, des anderen Leid. Kommen wir kurz zum Westbalkan. Da ist ja heute, also das heißt, diese Länder sind ja eigentlich, klopfen schon viel länger an die Tür der Europäischen Union als die Ukraine. Die Ukraine scheint sich jetzt vorzudrängen oder wird vorgeschoben vor diese Länder. Was bedeutet das eigentlich für das Standing der Europäischen Union auf dem Westbalkan? Das ist ja auch eine Krisenregion.
Absolut. Und Olaf Scholz hat das heute hier nochmal deutlich gemacht, dass er sagt, die strategische Partnerschaft und vor allen Dingen eine vertrauenswürdige Perspektive für diese Länder muss Ziel der Europäischen Union sein. Aber dieser Westbalkan-Gipfel, der ja vorgeschaltet war zu dem Treffen der Staats- und Regierungschefs hier heute zum regulären Gipfel, der hat dann auch den Frust bei den 6 Balkanstaaten dann doch sehr deutlich spüren lassen. Edi Rama, der Ministerpräsident von Albanien, hat beispielsweise gesagt, aufgrund der Blockadehaltung gegenüber der Aufnahme der tatsächlichen Gespräche für den Beitritt Kandidat Nordmazedonien. Bulgarien würde hier 2 NATO-Länder, nämlich sein Land und Nordmazedonien, in Geiselhaft nehmen. Und das zeigt schon auch, dass da die Nerven durchaus blank liegen und Frust da ist. Da muss die Europäische Union tatsächlich nun viele Schritte nach vorne gehen, um dann klare Perspektive zu erarbeiten. Die Länder sind ja ganz unterschiedlich und ganz unterschiedlichen Standards auch, was die Annäherung angeht. Aber mit dem Verweis auf die Ukraine, die jetzt Beitrittskandidat ist, und wenn man dann auf den Balkan guckt, wo Länder teilweise seit 2003 warten auf einen weiteren Start der Verhandlungen, zeigt sich doch, dass neben dem historischen Signal vor allen Dingen hier eine ganze Menge Arbeit auch vor der Ukraine liegt. Und das ist auch nochmal sehr deutlich geworden. Die Ukraine, die müsste jetzt natürlich auch eine ganze Menge Hausaufgaben erfüllen. Zwar gibt es schon in vielen Bereichen auch durch das Assoziierungsabkommen Annäherung, aber der Weg zu einer Vollmitgliedschaft, der stand heute nicht auf dem Tisch. Wohl ist aber das, was heute hier beschlossen worden ist, historisch zu nennen. Der Weg allerdings einer Vollmitgliedschaft, der dürfte auch für die Ukraine ein langer werden.
Gut, soweit Marlon Amoyal aus Brüssel. Sie beobachten das weiter vor Ort. Und in Phoenix der Tag später werden Sie auch noch mal auftauchen mit dem neuesten Wasserstand. Ja, Frau Fiebrich, wie wertvoll ist eigentlich die Ukraine für die EU? Das ist ja ein Wort, das der Staatspräsident Volodymyr Zelensky in den Mund genommen hat. Er hat gesagt, auch die Europäische Union habe gar keine Zukunft ohne die Ukraine. Was ist das, ein Kalkül? Ist das eine rhetorische Kunstfigur oder was erwartet die Ukraine jetzt?
Die Ukraine ist vor allem sehr froh über diese Entscheidung. Das ist für dieses Land ein sehr guter Tag. Jetzt ein guter Tag in den letzten Monaten, wo man wirklich in grausamen Krieg steht. Das ist nicht nur Symbolik, es ist natürlich viel Pathos bei diesem Tag über Solidarität und ja, man wird die Ukraine unterstützen, aber es geht nicht nur darum, dass die Ukraine sich jetzt vorprescht und irgendwie ganz schnell aufgenommen werden muss. Für mich ganz wichtig ist, dass es zum Glück jetzt diese Debatten aufhören. Die Tür ist zu, die Tür ist offen, die Ukraine gehört zu Europa oder nicht. Die Ukraine gehört eindeutig zu ukrainischen Familien, zu europäischen Familien und das ist auch für Europa gut.
Herr Verheugen, man hatte ja den Eindruck in letzter Zeit, die Ukraine sollte um jeden Preis den Kandidatenstatus bekommen, aus nachvollziehbaren Gründen. Gibt es da keine anderen Alternativen, dass sie jetzt Kandidatenstatus hat und irgendwann mal in die Europäische Union aufgenommen wird oder aufgenommen werden will? Was wird jetzt aus diesem Weg, oder Sie waren Erweiterungskommissar, auf was muss sich die Ukraine einstellen?
Schon der Kandidatenstatus ist gar nichts irgendwie rechtlich Definiertes. Es ist eine politische Kunstfigur. Man hätte auch sagen können, die Ukraine ist ein potenzieller Beitrittskandidat. Solche haben wir auch. Ja. Also ich messe dem nicht eine so große Bedeutung bei, wie so Kollegin aus der Ukraine. Es ist ein Signal, ein starkes Signal, aber mehr auch nicht. Und meine große Sorge dabei ist, dass man sehr kurzfristig hier gedacht hat, und nicht weiß, welche ungeheure Belastung das ja nicht nur für die Ukraine bedeutet, sondern es war vor allen Dingen eine ungeheure Belastung auch für die Europäische Union selber. Und ich bin nicht davon überzeugt, dass unsere Mitgliedstaaten bereit sind, diese Lasten auf sich zu nehmen, sodass meine große Sorge ist, dass das alles endet in einer grandiosen Enttäuschung, weil hier was versprochen wird, was am Ende nicht geliefert werden kann. Und deshalb meine Forderung, da also wirklich man nicht mit dem Schicksal eines ganzen Volkes spielen kann, ja, ist es jetzt erforderlich, dass die EU-Erweiterung wieder zu einer absoluten Priorität macht, wie das 1999 schon einmal geschehen ist und wie es dann aber aufgegeben wurde. Und deshalb darf sich die Erweiterungspolitik nicht nur auf die Ukraine und Moldawien beziehen, sondern es muss jetzt, und Sie haben es ja eben bereits erwähnt, es muss jetzt der Westbalkan einbezogen werden, der seine Beitrittsperspektive nicht seit 2003, die Beitrittsperspektive für diese Staaten gibt es seit dem Jahre 1999. Ich bin selber dabei gewesen. So, also das heißt, wir brauchen jetzt wieder eine echte Erweiterungsstrategie. Wir brauchen den politischen Willen, ja, das, was mit diesem Signal heute angedeutet wurde, auch wirklich zu erfüllen. Und den möchte ich gerne sehen, diesen Willen.
Herr Brok, ist die Europäische Union mit der Ukraine ehrlich umgegangen jetzt bei diesem Verfahren?
Ja, ich glaube, dass dieser Schritt jetzt notwendig war aufgrund der politischen Zusammenhänge. Ich glaube, dass es notwendig war, dass dieses Bekenntnis zu diesem Kandidatenstatus notwendig ist, bevor es zu möglichen Verhandlungen über einen Waffenstillstand mit Russland kommt. Dieses darf nicht Verhandlungsbestandteil sein. Das muss vorher abgeräumt sein. Und deswegen war es wichtig, nicht nur den Kandidatenstatus zu geben, sondern ihn jetzt zu geben. Und das war, ist deswegen eine wichtige politische Voraussetzung gewesen. Das ist die politische Dimension in der Frage. Dass das länger dauert, ist auch klar. Und dass man mit dem Erweiterungsprozess nicht vorangehen kann, wie man das mit dem Westbalkan gemacht hat. Man muss Zwischenlösungen finden. Über den europäischen Wirtschaftsraum oder solche Lösungen, dass man Schritt und Schritt den Bürgern Vorteile vermitteln kann, dass es vorangeht. In der Ukraine haben wir einen Assoziierungs- und Handelsvertrag. Den kann man ausbauen zu einer solchen europäischen Wirtschaftsunion auf Dauer, wie man das mit Norwegen gemacht hat und Ähnlichem. Und dann ist es nicht eine Warteposition für 20 Jahre. Also
so Teilhabe am Binnenmarkt und Ähnliches. Herr Kurz, die europäische Idee ist ja, dass die EU Europa politisch und wirtschaftlich einen soll. Soll gemeinsames Recht geschaffen werden, sozialer Ausgleich für alle. Man nennt es ja auch ein Friedensprojekt. Wenn das so ist, ist es da verantwortbar, dass vor allen Dingen wirtschaftliche Kriterien die Voraussetzung für die Aufnahme gerade der Ukraine ist?
Ja, das denke ich, ist ein wichtiger Teil dabei. Wirtschaftliche Stabilität hat ja sehr viel mit auch sozialer Stabilität zu tun. Und das ist meines Erachtens auch das Wichtigste, was die Ukraine jetzt in diesem sehr langen Prozess, ich stimme vollkommen zu, das war heute ein Signal. Das ist aber jetzt kein Automatismus, der ausgelöst wird, aber ein wichtiges Signal. Und ich denke, wir tun gut daran, uns klarzumachen, dass das Wichtigste, was die Europäische Union auf diesem Weg der Ukraine geben kann, ist, dass dort die Institutionen besser werden. Und zwar die Institutionen im Sinne von Rechtsstaatlichkeit, Zuverlässigkeit auch der Regierung, Abbau von Korruption, all das ist wichtig für das wirtschaftliche Wohlergehen, aber gleichermaßen eben auch für die politische, demokratische Entwicklung des Landes. Das geht Hand in Hand. Und wirtschaftliche Beziehungen können hier immer ein wichtiger Türöffner sein.
Was sind denn die wichtigsten Kriterien für eine solche Aufnahme jetzt generell für alle Länder, die Aufnahme begehren? Wir reden jetzt über den speziellen Fall nicht, dass man der Ukraine möglicherweise eine Abkürzung gewährt aus sicherheitspolitischen Gründen. Was sind die wichtigsten Kriterien in einem ganz normalen Prozess?
Also es gibt ja dann die berühmten Kriterien von Kopenhagen. Und da sind eben die 35 rechtsstaatliche Verrassen. Ja, es glaube ich hauptsächlich vier wichtige Bündel an Kriterien, die man nennen kann. Das eine ist eben die politische Verfasstheit, Rechtsstaatlichkeit muss gelten, freie Wahlen und dergleichen mehr. Also das politische System, das wir in der Europäischen Union eben auch leben. Ökonomisch bedeutet es eben insbesondere, dass man, ja, das heißt dort, man muss stabil genug sein, um dem Wettbewerb im Binnenmarkt standzuhalten. Das ist eine etwas schwammige Formulierung, denn natürlich kann im Wettbewerb jeder mithalten, wenn die Regeln fair sind. Das hängt jetzt nicht vom Entwicklungsniveau ab. Das heißt also nicht, dass die Ukraine unbedingt warten muss, bis sie ein bestimmtes Pro-Kopf-Einkommen erreicht hat, um dann erst mitspielen zu können. Das heißt es nicht. Die Ukraine wäre vermutlich das mit Abstand ärmste Mitgliedsland nach Pro-Kopf-BIP gerechnet. Aber das muss nicht bedeuten, dass sie deshalb nicht beitreten kann. Ein Hinweis, den können wir auch vielleicht später noch mal diskutieren, es wartet auch Arbeit auf die Europäische Union. Also wir sollten vielleicht nicht so tun, dass wir sagen, die Europäische Union ist in einem idealen Zustand. Und
Sie
jetzt,
meinen den Reformbedarf, genau, der die Grundvoraussetzung also, eigentlich für alle Aufnahmen
so ist. Es, ja.
Da kommen wir auf jeden Fall noch dazu. Frau Fiebrich, diese Kriterien, die sind Ihnen ja auch nicht neu. Die wären ja schon unter normalen Umständen nicht einfach zu erfüllen. Wie kann ein Land wie die Ukraine diese Voraussetzungen erfüllen, ein Land, das sich gerade in einem mörderischen Krieg gegen einen Angreifer befindet?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich muss sagen, ich bin eigentlich sehr glücklich damit, wie diese Entscheidung heute von der Europäischen Union formuliert wurde. Und zwar, dass die Ukraine einen Beitrittsstatus bekommt, aber unter Voraussetzungen. Es gibt Hausaufgaben, die zu erfüllen sind. Die sind sehr präzise formuliert. Also manche sind so wirklich ganz, ganz genau. Das sind Korruptionsabbau, das sind auch also so ganz genaue Dinge, bevor vor am Ende des Jahres geschaut wird, wie man damit vorankommt und ob man Verhandlungen überhaupt annimmt. Ansonsten kann das Land die Beitritts, also diesen Status verlieren. Wenn ich mich nicht irre, korrigieren Sie mich, das gab es noch nicht. Nein. Also das ist überhaupt zum ersten Mal mit der Ukraine, mit Moldau überhaupt, dass man so macht. Und ich finde das eigentlich sehr gut, weil das hilft vor allem den europäischen und demokratischen Kräften in der Ukraine. Das hatten wir schon mal im Prozess der Visaliberalisierung. Da wurde auch, das war für die Ukraine unheimlich wichtig. Das war ein Hauptthema. Ich war da andauernd in Brüssel und die Erwartungen waren riesig. Und die Fragen an ukrainische Politiker waren auch riesig. Und deswegen jetzt, also natürlich kann man im Krieg all diese Voraussetzungen jetzt nicht erfüllen. Das ist klar. Man kann auch diese Reformen oder die Gesetze nicht bringen. Also man kann natürlich, das Parlament arbeitet nicht irgendwie normal, also die Medien. Ne? Man kann nicht, wenn die Bevölkerung mit einer Reform nicht einverstanden ist, nicht protestieren gehen.
Darf ich da mal kurz ansetzen, weil Sie sagen, da wird noch nicht normal gearbeitet, da ist der Reformbedarf noch groß, Herr Brok. Da fallen immer zwei Begriffe im Zusammenhang mit der Ukraine ein, was auch Hindernisse sind auf dem Weg nach Europa. Korruption und Minderheitenschutz, vor allen Dingen gegenüber der russischen Minderheit. Da hat man der Ukraine ja auch vorgeworfen, sie hätte in dem Fall den Vertrag von Minsk nicht korrekt eingehalten. Sind das zwei Themen, vor allen Dingen das Thema der Korruption, dass die Ukraine schnell in den Griff kriegen kann?
Die Korruption ist in diesen Ländern und auch damit in der Ukraine ein ganz großes Problem. Auch die noch nicht komplett abgeschaffte Oligarchenwirtschaft in dem Land, das ja direkt damit gekoppelt ist. Wir sehen auch, dass das Rechtsstaatssystem noch nicht vernünftig aneinander greift und es manchmal sich gegenseitig aushebelt. Man hat ja eine Reihe Reformen seit 2014 gemacht, aber das ist bei weitem nicht ausreichend. Aber es geht in die richtige Richtung hinein. Und ich hoffe, dass diese Ereignisse jetzt dazu führen, dass manche hemmenden Wirkungen, die es innerhalb der ukrainischen Gesellschaft gab, dass sie nun endgültig beseitigt sind. Denn die jungen Menschen im Lande, diejenigen, die Maidan wollten, wollen diese Reform der Rechtsstaatlichkeit und Demokratie. Und ich hoffe, die werden dadurch jetzt gestärkt, dass man das mit größerem Engagement vorantreibt, als das bisher der Fall gewesen ist. Das mit den Minsker Regeln. Die Minsker Regeln haben beide Seiten nicht eingehalten. Ja. Und in der Ukraine ist es nicht so, dass man benachteiligt ist, wenn man zu einer anderen Bevölkerungsgruppe gehört. Dass die nach Jahrhunderten von Russifizierung jetzt die ukrainische Sprache in den Vordergrund stellen wollen, dagegen ist nichts zu machen. Aber dennoch gab es zig Fernsehanstalten und Zeitungen in Russisch nach wie vor in der Ukraine. Und deswegen kann man nicht sagen, dass es eine russische Diskriminierung ist. Das ist ein bisschen russische Propaganda, die ja hingeht, dass die Russen sogar einem Genozid unterworfen sind. Ich bin oft genug in der Ukraine
gewesen. Das hatte ich jetzt gar nicht gemeint, sondern dass
eben da Benachteiligungen... Nein, das gehört ja damit zusammen, ja, das haben Sie nicht gemeint. Aber ich bin oft genug in der Ukraine gewesen, dass ich nicht den Eindruck hatte. Im ungarischen Parlament haben auch Abgeordnete Russisch gesprochen. Ja.
Herr Verheugen, vielleicht sollten wir noch einen Aspekt da noch rauspicken in diesem ganzen Kontext von Rechtsstaatlichkeit der Ukraine. Es gab auch den Vorschlag oder auch Kritik am politischen System der Ukraine, dass der Präsident zu mächtig sei und das Parlament zu schwach, also eine Präsidialverfassung. Und das müsste man zugunsten des Einflusses und der Macht des Parlaments verschieben. Ist das eine Möglichkeit, zu mehr Rechtsstaatlichkeit in der Ukraine zu kommen?
Wir haben in der Europäischen Union Präsidialsysteme, in denen die Präsidenten deutlich stärker sind als der Präsident der Ukraine. Also ich würde dringend raten, von diesem Thema die Finger zu lassen. Ja? Die kann man sich dabei nur verbrennen. Es ändert aber nichts daran, dass in allen Kriterien, die eben genannt worden sind, die Ukraine erhebliche, schwerwiegende Defizite hat. Und ich muss Ihnen ehrlich sagen, die 12 Länder, die während meiner Zeit auf die Mitgliedschaft vorbereitet wurden, haben zum Zeitpunkt des Beginns der Verhandlungen ein völlig anderes Niveau der Vorbereitung gehabt, als die Ukraine sie heute hat. Der Bericht, den die Kommission vorgelegt hat, ich sage das mal jetzt freundlich, ja, ist erkennbar vom politischen Willen der Kommissionspräsidentin befruchtet. Er ist außerordentlich wohlwollend. Und die Probleme dieses Landes werden nur in sehr versteckter Form angedeutet. Das hat aber keinen Zweck. Die Probleme müssen auf den Tisch. Und dann muss die EU sagen, was sie zu tun gedenkt, um der Ukraine zu helfen, mit diesen Problemen umzugehen. Wir haben doch damals auch nicht die Polen, die Ungarn, die Tschechen, wie sie alle, wir haben die doch nicht alleine gelassen mit dem Aufgabenheft, sondern wir haben Strukturen aufgebaut, die ihnen geholfen haben, damit umzugehen. Wenn man will, ja, wenn man will, kann man diesen Prozess enorm beschleunigen. Aber die Kommission muss es wollen und alle Mitgliedstaaten müssen es wollen. Und ich würde dringend dazu raten, alle Instrumente, die zur Verfügung stehen, jetzt auf den Tisch zu legen und anzuwenden, damit nicht das passiert, was wir mit den Westbalkanstaaten und mit der Türkei erlebt haben.
Darf ich da gleich anschließen? Ist das so eine Art Feuerwehrmaßnahme eben wegen der Bedrohung aus dem Osten? Und wird man da vielleicht dann doch im Laufe der Zeit ab und zu mal ein Auge zudrücken? Ich sag's da mit aller Zurückhaltung.
Prognostisch gesehen mag das vielleicht so sein, dass man jetzt auch auf der moralischen Seite sich nochmal verpflichtet fühlt, hier eine gewisse Unterstützung zu leisten. Aber damit würden wir uns ja keinen Gefallen tun, weder der Ukraine noch der Europäischen Union. Denn das Wertvollste, was wir der Ukraine anbieten können, ist genau diese Unterstützung beim Aufbau stabiler und dann auch funktionsfähiger Institutionen. Das ist die Grundlage für Wohlstand und auch für eine stabile politische Entwicklung. Und auf dieser Grundlage können dann die Ukrainer selber aufbauen. Und ich denke, wir sollten da sehr vorsichtig sein, Vorschriften zu machen, welche Form des politischen Systems das dann sein soll. Das müssen dann die Ukrainer selber entscheiden, ob sie ein Präsidialsystem wollen oder das Parlament stärken wollen. Das ist ja das Schöne in der Europäischen Union, dass das hier kein Einheitsmodell ist, sondern dass wir hierin die unterschiedlichen auch Traditionen der Länder weiterleben lassen können. Da muss also nichts vorgestanzt werden, aber es gibt eben für ein Land, was so schwache Institutionen hat, hier eben eine Menge weiterzugeben. Das Schöne ist, das macht alle miteinander stärker. Es ist ein absolutes Positivsummenspiel. Da muss niemand etwas abgeben, sondern von gut designten Institutionen haben alle einen Vorteil.
Das ist eine Art Win-Win-Situation, so habe ich das verstanden. Frau Fiebrich, Sie kennen die Europäische Union, Sie leben schon lange hier. Wenn Sie jetzt die europäischen Staaten vergleichen, vor allem die Bundesrepublik und die Ukraine, wo liegen da aus Ihrer Sicht die größten Defizite in der Ukraine, was die Rechtsstaatlichkeit angeht, die ja ein ganz, ganz wichtiger Grund ist für eine Aufnahme. Das muss ja die anderen Europäer auch überzeugen.
Ja, also man kann so in beiden sozusagen Richtungen vergleichen. Die Defizite vor allem und das Wichtigste, was die Ukraine jetzt tun sollte, ist die Bekämpfung von Korruption. Da wurde schon einiges gemacht. Ich erinnere noch an Gesetz, das sich Präsident Zelensky auch sehr an die Fahnen geschrieben hat, der Oligarchisierungsgesetz. Das wird manchen in der Ukraine eigentlich gar nicht genug oder gerecht, aber so wie ich höre, in Brüssel wurde es eigentlich sehr gut aufgenommen. Es gibt auch bereits Institutionen, die sind geschafft worden, aber die funktionieren einfach noch nicht richtig. Und da ist bei der Regierung, auch bei der vorherigen Regierung, die haben sich etwas vorzuwerfen. Und ich hoffe, dass das jetzt wirklich ein sehr wichtiger Hebel sein wird. Vor allem auch, also ich sehe, dass die Ukraine das eigentlich sehr ambitioniert, auch in dieser Situation des Krieges ansieht. Ich habe jetzt gelesen von der ukrainischen Regierung, man will diese Bedingungen irgendwie bis Ende des Jahres erfüllen. Also ich glaube, das ist schon sehr ambitioniert, aber auf jeden Fall, das zeigt einfach, dass man wirklich also vorhat und die Erwartung in der Gesellschaft ist wirklich sehr groß.
Also es könnten ja da auch viele Steine in den Weg gelegt werden. Wir haben ja diese Woche die erstaunliche Erfahrung gemacht, dass da der Wolf offensichtlich einen ganzen Kreidefelsen gefressen hat. Russland tut nämlich so, als hätte es mit der Aufnahme der Ukraine in die Europäische Union gar nichts zu tun. Putin sagt wörtlich, das sei ja eine souveräne Entscheidung der Ukraine, die er ja eigentlich von der Landkarte tilgen will.
Wer hat das denn gesagt?
Putin.
Dass er die Ukraine von der Landkarte
ja. Nein, die er, die, das sage ich jetzt,
der Krieg ist nicht anders. Die Staatlichkeit der Ukraine. Ja, die Staatlichkeit.
Das hat er gesagt. In der jetzigen Form.
Ja.
Ist doch völlig egal. Also von der Landkarte Tilgen ist einfach nicht richtig.
Er hat gesagt, die Ukraine hat kein Recht auf Staatlichkeit. Ich wollte aber auf das etwas anderes noch hinaus. Jetzt könnte man ja sagen, die Handlungen nicht so verbrecherisch wären, der Mann hat Humor. Aber wie ist das zu verstehen, dass Putin plötzlich sagt, er will die souveräne Entscheidung, das ist die souveräne Entscheidung der Ukraine? Was steckt dahinter?
Na, ich glaube, dass momentan der russische Präsident nicht wirklich, also was kann er noch machen? Er hat schon irgendwie die Ukraine überfallen, der versucht, das Land zu vernichten, und es ist ein grausamer Krieg gegen Zivilisten. Der russische Präsident hat auch relativ milde sozusagen jetzt auf den Antrag von Finnland und Schweden in die NATO reagiert, ne? Und noch vor einiger Zeit hat er eigentlich damit das Krieg gegen die Ukraine gerechtfertigt, dass jetzt irgendwie die Ukraine in die NATO aufgenommen wird und die NATO an die Grenzen nicht. Bitte?
Sollte, wer will denn die Ukraine in die NATO aufnehmen?
Vielleicht kommt das dazu. Also die
Aber im Augenblick gibt es dafür aber keine Zustimmung.
Naja, aber wenn wir...
Die Amerikaner möchten
das.
Hat Zelensky nicht auf den NATO-Beitritt verzichtet? Habe ich das falsch in der...
Er hat angeboten, dass es möglich wäre bei den Verhandlungen in der Türkei. Also man geht eigentlich, man kommt Russland wirklich sehr entgegen, auch in diesen Verhandlungen. Aber dass die Ukraine in die NATO möchte, steht in der ukrainischen Verfassung, und daran hat sich nichts geändert. Und das ist immer noch die Hoffnung in der Ukraine eigentlich.
Welcher Preis wäre denn möglicherweise an Putin zu entrichten, dass er akzeptiert, dass die Ukraine auf lange Sicht in die Europäische Union wechselt?
Wenn wir von den beiden Völkerrechtsprinzipien ausgehen, Unverletzlichkeit der Grenzen und Souveränität eines Landes, dann gehört zur Souveränität eines Landes zu entscheiden, wo es hingeht. Und das will er ja mit seinen Kriegsmaßnahmen, aber auch vorher schon, mit 2014 verhindern. Hier gibt es das souveräne Recht, völkerrechtlich abgesichert der Ukraine, diesen Antrag zu stellen. Wir wissen aus vielerlei Gründen, dass das im überschaubaren Zeitraum mit der NATO nichts wird. Aus gutem Grunde. Und dass aus diesem Grunde jetzt die EU-Kandidatenperspektive das entsprechende Element der Westanbindung ist, um die Ukraine umgestalten und auch ein Stückchen politisch und in der Praxis abzusichern. Und ich sehe nicht alles so negativ. Wir müssen sehen, dass seit 2014 die Ukraine einen Reformprozess macht angesichts eines Krieges im Lande. Und wenn ich die Voraussicht sehe, dass ein Krieg in dem Lande ist, muss ich sehen, dass trotz aller Mängel in den 8 Jahren viele Reformschritte gemacht worden sind, in der Justiz, aber nicht ausreichend, Regionalisierung und manches andere mehr, dass ein wirtschaftlicher Prozess gekommen ist, der sehr positiv ist. Und wir haben auch mit der Frage der Wettbewerbsfähigkeit, der Handelsvertrag der Europäischen Union mit der Ukraine hat schon dazu geführt, dass die Ukraine ein höheres Maß an Wettbewerbsfähigkeit bekommen hat und auch schon ein Exportland gegenüber der Europäischen Union geworden ist. Es hat sich schon positiv ausgewirkt auf die innere wirtschaftliche Struktur der Ukraine. Und übrigens muss man mal festhalten, in der Ukraine ist im Gegensatz zu manchen anderen Ländern ein friedlicher Wechsel von Regierungen nach Wahlen möglich. Im Prinzip fast nach allen Wahlen, die seit 1990 dort stattgefunden haben.
Und das ist friedlich.
Bitte? Immer friedlich. 2014.
Friedlich und friedlich. 2014 haben friedliche Wahlen stattgefunden mit einem Regierungswechsel, nachdem der Präsident das Land verlassen hatte und vorher unterschrieben hatte, dass er nicht mehr kandidieren wird. In den Verhandlungen
mit
den
Außenministern. Vorher gab es ja die Euro-Maidan-Unruhen. Herr Verheugen, es wird ja immer wieder gemunkelt, möglicherweise würden Länder wie Deutschland oder andere westliche Länder vielleicht die Ukraine auch ein bisschen dazu drängen, zu sagen, zumindest territoriale Zugeständnisse bei möglichen Waffenstillstands- und Friedensverhandlungen zu machen. Sozusagen, ich frage doch mal, ist das so eine Art Gegengeschäft? Könnte das in diese Richtung laufen? Die Frage ist, ob die Ukraine mitmacht, aber ist das ein möglicher Ansatz?
Also das halte ich für fast ausgeschlossen. Also den ukrainischen Präsidenten möchte ich noch kennenlernen. der es riskieren kann, ja, einen solchen Gedanken überhaupt nur zu erwägen, geschweige denn ihn öffentlich zu äußern. Und ich glaube nicht, dass die Ukraine in der Lage ist, irgendeiner Vereinbarung, was auch immer, zuzustimmen, das mit dauerhaften Verzicht auf Territorien verbunden ist. Auf der anderen Seite aber möchte ich darauf hinweisen, dass die Erweiterungspolitik der Europäischen Union auch nicht zulasten Dritter gehen darf. Das ist ein Grundsatz, über den überhaupt nicht mehr gesprochen wird. Darauf hinweisen, dass seinerzeit eine ganze Reihe von Nachbarstaaten Russlands aufgenommen wurden, die Russland betreffenden Fragen intensiv mit den Russen besprochen worden sind und dass auch in allen Fällen Übereinstimmung erzielt wurde und teilweise auch Abkommen abgeschlossen wurden. Zum Beispiel eins, das die Europäische Union im Augenblick gerade bricht. Und ich lege großen Wert darauf, das hier festzuhalten. Was im Augenblick passiert im Hinblick auf den Transitverkehr von Russland in die Exklave Kaliningrad und Litauen, ist ein eindeutiger Bruch bilateraler Abkommen und internationaler Abkommen. Und ich sage Ihnen, hier wird die
Lupe... Obwohl das Sanktionsgüter betreffen soll.
Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Der ungehinderte Transit von Gütern von Russland in den Oblast Kaliningrad ist garantiert im Partnerschafts- und Kooperationsabkommen. Wir haben es den Russen 2002 versprochen und es ist auch durch die WTO-Regeln so festgelegt. Hier wird bewusst
das
und willentlich bewusst
Moment, lassen wir mal, zwischen zwei Territorien.
Das ist hier wird bewusst und willentlich die Lunte an ein Pulverfass gelegt. Und ich frage mich wirklich, wer hat ein Interesse daran, nachdem wir jetzt bereits einen schrecklichen Konflikt haben, auch noch einen zweiten territorialen Konflikt in dieser Region vorzubereiten?
Wie sehen Sie diese Entwicklung?
Ukraine es geht hat damit ja um nichts die zu tun. Die ist unschuldig daran.
Nee, ist klar. Nee,
das ist klar.
Aber verschärft das die Situation noch weiter? Es geht ja darum, dass es gibt einen Eisenbahnkorridor zwischen Weißrussland und
Sanktionsgüter werden da nicht transportiert nach Kaliningrad.
Das ist dieser sogenannte Suwalki,
in dem 60. Es ist kein Korridor. Das ist ja genau das, was wir damals verhindert haben. Die Korridorlösung haben die Russen haben wollen. Das wäre exterritorial. Ja, das wäre ein
eine Art.
Litauen. Es ist kein Korridor. Es ist eine ganz normale Eisenbahnverbindung auf litauischem Territorium.
Gut, das ist ein NATO-Land wie Polen auch. Das ist der sogenannte Suwalki Gap. Der ist etwa 60 Kilometer breit. Da fahren also diese Güter von Russland bzw. Weißrussland nach Litauen. Verschärft das die Situation, lenkt das von der Ukraine ab? Wie sehen Sie das jetzt auch im Vergleich mit dem Konflikt in der Ukraine?
Also im Vergleich zum Krieg in der Ukraine, also das lenkt nicht ab und in der Ukraine wird täglich gekämpft. Soweit ich verstehe, das sind Sanktionsgüter, die jetzt also nicht gebracht werden dürfen.
Ja. Und es geht von Russland nach Russland.
Ja.
Es ist kein Export. Und ich sehe nicht darum, ich halte das für eine unnötige Geschichte, was da gegenwärtig mit dem Transit gemacht wird.
Das ist eine Art Völkerrechtsverletzung.
Es ist gefährlich.
Es ist einfach, es gibt bestimmte Punkte in solchen Krisen, wo man dann nicht hinguckt, wenn ich es mal so sagen darf. Und das Fass aufzumachen in dieser Frage, halte ich für einfach unklug.
Ja. Aber halten Sie das für eine Provokation gegenüber Russland? Also, dass Russland dann
Natürlich ist es eine bewusste Provokation. Wird hier bewusst eskaliert. Ich würde gerne wissen, wer da dahinter steckt. Wir haben doch kein Interesse an einer Eskalation der Konflikte mit Russland. Wir können doch nur ein Interesse haben, jetzt mal wieder runterzukommen und irgendwann noch mal wieder zusammenzuarbeiten. Und darf ich die Gelegenheit benutzen, einer Idee zu widersprechen, die Sie am Anfang geäußert haben, als Sie gesagt haben, die naivste aller Vorstellungen sei es gewesen, man könne einen Wirtschaftsraum von Vladivostok bis Lissabon oder umgekehrt schaffen. Ich widerspreche dem ganz entschieden. Mhm. Das war weder eine naive noch naivste Idee. Es war die einzig richtige. Und es ist auch jetzt noch die einzig richtige. Und es hat übrigens auch eine ganze Reihe von Jahren hervorragend funktioniert. Ich war selber verantwortlich für einen Teil der Sektoren in dieser strategischen Partnerschaft mit Russland. Es ist einfach nicht wahr zu sagen, dass das nicht funktionieren kann und dass das naiv war.
Da hätte ich aber eine Gegenfrage. Also ja. Ich habe mir da etwas dabei gedacht, als ich das formuliert habe. Wenn man an Mariupol und Butscha denkt, glauben Sie, dass wir beide noch erleben, dass man mit Russland in einer guten Nachbarschaft und in Frieden leben kann?
Das weiß ich nicht, aber wenn wir über Mariupol und Butscha reden, müssen wir uns doch die Frage stellen, was ist geschehen zwischen den Jahren, in denen die strategische Partnerschaft mit Russland funktioniert hat und einer Situation, in der das möglich war. Was ist in diesen Jahren passiert? Was hat das möglich gemacht?
Dass Russland eine Diktatur geworden ist.
Genau.
Das ist der entscheidende Punkt.
Rechtfertigt das die Kriegsverbrechen in der Ukraine?
Bitte?
Rechtfertigt das die Kriegsverbrechen der Ukraine?
Nichts rechtfertigt diesen Angriff. Aber es ist auch einfach nicht richtig zu sagen, dass die gesamte Politik, die die Europäische Union, Deutschland und viele andere nach 1999 betrieben haben, falsch war. Ich beziehe dieses "Wir haben uns geirrt" des Bundespräsidenten ausdrücklich nicht auf mich. Also für mich hat der Bundespräsident nicht gesprochen, als er gesagt hat, wir haben uns geirrt. Ich würde allenfalls sagen, der Fehler bestand darin, das Richtige, nämlich die europäische Sicherheitsarchitektur, die wir haben wollten, nicht entschlossen genug verteidigt zu haben gegen diejenigen, die kein Interesse daran hatten. Das ist ein Vorwurf, dem ich mich anschließen würde.
Herr Kurz, lassen Sie uns auf die etwas naheliegendere Zukunft zurückkommen. Ja. Wir haben jetzt darüber gesprochen, was sich die Ukraine von der Europäischen Union erhofft. Aber was kann sich die Europäische Union eigentlich von der Ukraine erhoffen? Profitieren denn wir auch von der Ukraine? Könnte man eher an Deutschland denken? Ein Land, das wettbewerbsfähig ist, das Exportstärke hat, in der Europäischen Union die führende Wirtschaftsnation ist. Haben denn zum Beispiel wir aus wirtschaftlichen Gründen auch ein großes Interesse, eines Tages die Ukraine als EU-Mitglied zu haben?
Also wir haben natürlich generell ein Interesse, in einem möglichst großen Binnenraum wirtschaften zu können. Das berührt übrigens dann immer zwangsläufig auch negativ die Interessen von Russland. Denn wenn Sie jetzt die Ukraine in die Europäische Union integrieren, dann kommt es zu sogenannten Handelsumlenkungseffekten. Das heißt, der Handel innerhalb der Europäischen Union, auch mit der Ukraine, intensiviert sich. Sie haben dann aber einen gemeinsamen Außenzoll und sonstige im Außenverkehr wirksame Barrieren, die dann natürlich tendenziell die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Russland und der Ukraine schwächen. Das heißt, momentan ist das schwer vorstellbar, weil die Kriegseffekte einfach vieles gar nicht möglich machen, manches vielleicht auch gar nicht denkbar machen im Moment. Aber wenn wir mal die längere Perspektive nehmen, sollte man sich natürlich schon überlegen, ob man nicht auch für die wirtschaftliche Kooperation in Richtung Russland erweitert, dann aber natürlich unter der klaren Voraussetzung, dass man wieder friedlich miteinander umgeht. Das ist ganz klar. Aber das würde ja auch dann eben für diejenigen Kräfte in Russland, die es hoffentlich noch gibt, die diesen Krieg auch nicht wollen, eben auch nochmal einen positiven Anreiz bieten, sich von diesem Putin-System abzulösen und auch in Russland zu einer Veränderung zu kommen. Ansonsten ist es vielleicht die Europäische Union selber, die mal drüber nachdenken soll, ob sie noch auf einem ganz guten Weg ist, so wie sich entwickelt hat, nämlich immer mehr auch in Richtung einer Umverteilungsinstitution. Und das kann durchaus dann dazu führen, dass es große Widerstände geben wird, wenn wir beispielsweise auf die gemeinsame Agrarpolitik schauen, ob wir nun einen der wichtigsten, weltweit wichtigsten Agrarproduzenten wie die Ukraine in diesen Binnenmarkt mit einbeziehen wollen. Das ist aber nichts, wo ich sagen würde, da müssen wir irgendwie federn lassen oder uns es etwas kosten lassen, sondern das wäre vielleicht sogar ein ganz guter Anlass, dass die Union, die Europäische Union, selber wieder etwas abdimmt, diese ganzen Umverteilungsinstrumente.
Da würde ich gerne nochmal drauf zurückkommen. Frau Fiebig, kann es sein, dass wir möglicherweise, dass uns jetzt umgekehrt gedacht, wir dass uns der Beitritt der Ukraine im Moment zu teuer kommt? Und dass das deswegen Schwierigkeiten gibt, in Europa, in der Europäischen Union, die Beitrittsverhandlungen zu beschleunigen?
Soweit ich verstehe, also zum Beitritt kommt das jetzt nicht. Also es ist ein Beitrittskandidat. Und das ist noch ein Weg. Die Ukraine hat noch vieles zu tun. Und die Ukraine hat sehr wohl etwas anzubieten. Also Sie haben Agrarwirtschaft jetzt erwähnt. Ich denke vor allem, gerade weil ich in Deutschland auch lebe, an Digitalisierung. Also da sind die Unterschiede gravierend. Und die ukrainischen Flüchtlinge, die jetzt nach Deutschland kommen, die reiben sich die Augen, wie es möglich ist, so Schlangen und so weiter.
IT-Spezialisten jetzt.
Gerade
aber IT. Erst bei der deutschen Wirtschaft und jetzt weniger der ukrainischen.
Ja.
Das ist ja sozusagen eine Art Brain Drain,
die nicht so schlecht sind da.
An sich, also was ich auch, wenn ich darf, noch ganz kurz wichtig finde, also gerade in dieser Zeit, so wie Sie sagen, nach Bucha, nach Mariupol, wenn wir hier darüber reden, wie wir weiter Business mit diesem Russland machen und wieder so naiv wir sind, wie die oder Deutschland in den letzten Jahren, was der Präsident Steinmeier auch gesagt hat, sich geirrt hat. Ich weiß nicht, ob geirrt oder einfach zu ignorant gewesen war und dachte irgendwie, ach, es kommt nicht und das wird nicht passieren. Aber wir sehen doch, das ist doch eine lange Zeit, wo wir sehen können und zum Schluss kommen können, dass die Appeasement-Politik gegenüber Russland immer gescheitert ist. Das ist diese Angstpolitik, die nicht funktioniert.
Wir sind in der Abteilung Reform in der EU als Voraussetzung für Erweiterung. Herr Brok, da muss man jetzt eigentlich erstmal hier die Hausaufgaben machen. Dieser Satz ist ja heute schon mal gefallen. Das Einstimmigkeitsprinzip in außenpolitischen Sprachen auflösen, den Haushalt reformieren, die Aufnahmefähigkeit zu definieren, das sind ja die sogenannten Erweiterungsvoraussetzungen. Ist das ein Aspekt, der die Aufnahme nicht nur der Ukraine, sondern auch der Westbalkanstaaten erheblich verzögern wird?
Ganz entscheidend. Man hat den richtigen Schritt mit dem Kandidatenstatus für die beiden Länder getroffen, aber man hat nicht die eigenen Bedingungen erfüllt. Zu den Kopenhagener Kriterien, die wir ansprachen, gehört auch die Aufnahmefähigkeit der Europäischen Union. Wir haben bei der Erweiterung 2004, 2007 mit den Verträgen Amsterdam, Nizza und Lissabon das Vertiefung und Erweiterung zusammengesehen, um die Entscheidungsfähigkeit einer erweiterten Europäischen Union zu sehen. Wir haben nicht alles erreicht, aber vieles erreicht in der Frage. Und das muss man jetzt auch wieder machen. Wir sind, wenn der Westbalkan dazu kommt und die drei Staaten dort, sind wir 36 Staaten. Das erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass immer ein Bekloppter dabei ist, der ein Veto einlegt. Das ist eine rechnerische Frage. Und deswegen ist der Verbesserung der Entscheidungsmechanismus der Europäischen Union eine Bedingung. Eine Bedingung für die Erweiterung der Europäischen Union. Und die Länder, die besonders intensiv jetzt für die Erweiterung werben, sind zum Teil diejenigen, die am wenigsten die Reform der Europäischen Union wollen. Die nordischen Staaten, einige in Mittel- und Osteuropa. Und das muss in aller Härte gesagt werden. Und das Scheitern dieses Gipfels steht jetzt schon fest, weil in der Reformagenda, die aus der europäischen Zukunft kam, die das Europäische Parlament beantragt jetzt hat, in diesem Gipfel nichts zustande kommt. Weil die französische Präsidentschaft ihre Zusagen in dieser Frage nicht eingehalten hat. Und deswegen ist eine Erweiterungsklausel, wie sie jetzt die Ukraine bekommen hat, ohne diese Frage der Selbstertüchtigung der Europäischen Union in der Tat ein Danaergeschenk.
Wir sind ganz einig in dieser Frage. Nur die Erfahrung der letzten 15 Jahre lehrt uns eines. Ein neuer EU-Vertrag, ja, der die erkennbaren schweren Defizite, die wir ja haben in der Entscheidungsfindung, im institutionellen Aufbau, in den Politikbereichen und so weiter, ein neuer EU-Vertrag, der diese Probleme lösen würde, ist nach meiner festen Überzeugung in absehbarer Zeit nicht erreichbar.
Ja, aber man kann 80% der Dinge ohne Vertragsänderung erreichen.
Das, was man ohne Vertragsänderung...
Ich will ein aktuelles Beispiel von heute sagen.
Elmar, auch dazu braucht man erst einmal Einstimmigkeit.
Nein.
Man braucht einmal noch die Einstimmigkeit, um sie abzuschaffen.
Um einen Konvent einzuberufen, reicht die einfache Mehrheit im Rat. Und die haben sich darauf verständigt, dennoch im Konsens zu entscheiden.
Die haben leider...
Schleudern selbst ihre Mehrheitsentscheidung weg.
Wir haben leider nur noch zwei Minuten. Ein Aspekt noch, den wir noch nicht angesprochen haben. Wenn ich jetzt Albaner, Kosovare, Serbe, Nordmazedonier oder Montenegriner wäre, auf was müsste ich mich einstellen in Sachen Europäische Union? Sankt Nimmerleinstag oder?
Nein. Erstmal müssen die in der Tat zum Teil ihren Laden in Ordnung bringen. Bosnien-Herzegowina ist nicht aufnahmefähig.
Haben wir noch vergessen, genau. Die kommen ja auch noch
dazu. Die sind nicht aufnahmefähig. Solange Kosovo und Serbien ihre Probleme nicht gelöst haben, geht es auch nicht. Nordmazedonien wird unfair behandelt, das steht fest. Und da ist aber jetzt Bewegung in Bulgarien drin, das ist zu kurz vor dem Gipfel gekommen. Das wird man in Kürze lösen. Aber die Länder müssen ihren Laden in Ordnung bringen. Aber wir müssen wirklich diese Zwischenschritte anbieten, die ich vorhin im Zusammenhang mit der Ukraine genannt habe. Nicht dieses Alles oder Nichts, das wird nichts. Und deswegen muss man dort, wo man Fortschritte macht, das muss man ansammeln, dass man große Teile des Acquis hat. Die Länder wie Österreich und so weiter, die über den Europäischen Wirtschaftsunion reingekommen sind, die hatten damit schon 60-70% des Acquis an Bord und dann waren die Mitgliedsverhandlungen relativ einfach und leicht, weil vieles war. Und deswegen muss man an diese Tradition wieder anschließen und nicht dieses Alles oder Nichts machen.
Gilt aber auch für die Verhältnisse innerhalb der Europäischen Union, also dieses Europa der unterschiedlichen Geschwindigkeiten, das ist eigentlich ganz smart, dass sich erstmal diejenigen zusammenfinden, die aber schon mal weiter vorangehen
also
wollen.
Wir werden an diese, innerhalb der Verträge, muss an das Gesagte werden wir auch anschließen, und zwar in der nächsten Phoenix-Runde zu diesem Thema. Ich bedanke mich bei Natalia Fiebrich, bei Elmar Pog, bei Günter Verheugen und bei Stefan Kotz. Liebe Zuschauer, ich habe noch für Sie einen Reisetipp für die nächsten Tage. Gehen Sie mit uns mit Phoenix auf Gipfelwanderung. Bis Freitag ist noch EU-Gipfel. Von Sonntag bis Dienstag treffen sich die G7-Staaten zu ihrem Gipfel auf Schloss Elmau bei Garmisch. Und dann wird sich fast der gesamte Tross wieder auf Reisen begeben nach Madrid zum NATO-Gipfel. Spannende Zeiten und all das bei Phoenix. Jetzt folgt Phoenix der Tag mit Maya Weber darin. Das andere große Thema von heute, Robert Habeck hat die Alarmstufe des Notfallplans Gas ausgerufen. Alles Weitere auch jetzt zu Brüssel eben in der Sendung Phoenix der Tag. Bleiben Sie bei uns.